Nein, da ist sie wieder, die Flasche.
Ich habe jetzt, nein, Ruhe, ich habe jetzt, hat meine Frau mir dran gemacht, noch eine kleine Blume unten dran. Und ich merke jetzt auch ein bisschen die Feenpower dadurch. Was denn?
Ja, sieht schön aus. Danke. Heute war eigentlich geplant, dass wir ein bisschen was anderes erzählen, aber das haben wir jetzt verschoben. Und eigentlich wollten wir letzte Woche auch aufnehmen. Aber auch da hat es irgendwie nicht so ganz funktioniert.
Wir sind wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, wir sind so eine richtige Sportkarten-Junggesellen-WG manchmal.
Wieso?
Ja, weil du mir schon locker 2-3 Mal in meinem Livestream geschrieben hast. Auch einfach so geil. Einmal einfach geschrieben, ich mitten im Stream. Markus schreibt mir original, yo, wir brauchen einen Podcast für morgen. Wir haben noch keinen aufgenommen. Wo ich mir denke, okay, Bruder, wir haben jetzt 10:30. Weiß ich nicht, ob wir jetzt hier noch so viel drehen können. Und eigentlich haben wir jetzt auch gerade wieder 10:30. Also das gibt mir schon, ich erkenne da schon ein Muster bei uns beiden, Flitzpiepen.
Ja, die Wochen vergehen aber auch schnell. Also das heißt jetzt nicht, dass, aber die, das ist wirklich so, du guckst auf die Uhr und zack, sind 2 Wochen wieder rum.
Ja, das stimmt.
Und im Urlaub
hat auch, ja. Ich hätte auch beim Urlaubspodcast geschworen, dass der außerhalb des Rhythmuses lag und wir wollten den quasi als Bonusfolge hochladen. Und dann haben wir beide quasi abends beim Italiener gecheckt. Okay, Mistekiste. Der muss eigentlich Freitag kommen. Und dann haben wir uns aber gedacht, weil wir können ja gut reden, wenn wir streamen, dann machen wir halt jetzt eine kleine Sommerpause. So, nehmen wir uns jetzt mal raus, ihr kleinen Halunken. Müsst ihr jetzt mal eine Woche ohne uns klarkommen.
Ja. Das ändert sich bald, weil es wahrscheinlich dann nicht nur alle 2 Wochen, sondern vielleicht ein bisschen öfter auch gibt. Dazu dann bei Gelegenheit mehr. Aber ja, deswegen heute freuen wir uns wieder mit ein paar Themen aus den letzten Wochen, die wir besprechen. Ein Thema, also wo wir ja keine Sommerpause machen, seit Monaten, fast Jahren hätte ich schon gesagt, das ist ja der Hobby Talk. Der läuft jeden Dienstag, entweder einer von uns ist immer da. Und wenn einer von uns nicht da ist, ist Sebi da.
Ich muss sagen, ich finde es aber auch wirklich so geil, dass wir jetzt so mit Sebi, Charlie so eine ständige Vertretung einfach am Start haben. Und dass aber auch Leute die beiden Zeitcharaktere auch total geil finden. Also du hast dann schon so auch Leute, die finden das auch ganz gut, wenn ich dann mal nicht da bin, sondern die finden das auch gut, wenn dann Sebi an meiner Stelle am Start ist. Und das ist irgendwie schön. Ich glaube auch, wenn jetzt bald wieder NFL ist, werden wir auch wieder öfters Charlie sehen mit seinem NFL-Wissen. Und wir werden generell Charlie öfter sehen, weil wir werden bestimmt auch mal sonntags mal wieder die Waterboys aufleben lassen. Das wird ein Fest, freue ich mich schon drauf.
Ja, was ich mich so in meiner After-Podcast-Analyse, ich habe ja den Podcast von Hobby Talk nochmal nachgehört, logischerweise, und habe das wieder für mich analysiert und habe dann festgestellt oder mich gefragt, wir haben ja Sebi gar nicht so richtig vorgestellt. Wir gehen ja immer davon aus, dass die Leute da draußen alle kennen. So, wenn du jetzt von einem Charlie sprichst, von einem Sebi sprechen, der Großteil wird sie auch kennen. Aber es kann ja einer sein, der das erste Mal den Podcast hört und sagt, wer ist denn eigentlich dieser Sebi?
Oder aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch ein cinematisches Stilmittel, Charaktere nicht sofort einzuführen, tatsächlich.
Hat das einen Namen, dieses Stilmittel? Weißt du das?
Charaktere nicht sofort einführen.
Okay, das ist gut.
Nein, das habe ich mal gelesen. Also du kannst einen Charakter natürlich sehr, sehr tiefgreifend direkt irgendwie ab Minute 1 ja erklären und erläutern. Sind jetzt auch beide auch in One Piece drin. Okay. Da ist es ja auch nicht von Anfang an so, dass dann jeder Charakter sofort ausgezogen wird. Das kommt ja dann mit der Zeit. Und ich finde, bei Sebi und bei Charlie, die ziehen wir auch nicht direkt aus. Also die werden ja quasi mit der Zeit. Ist das einfach so, dass man checkt, okay, da manchmal pennen so zwei, wie in so einer amerikanischen Sitcom, wie so der rausgeschmissene Ex-Mann, der immer random auf dem Sofa pennt, Ellen meistens heißt er dann auch in so Serien. Das sind so Sebi und Charlie, die sind dann da, so alle freuen sich, die sind aber auch mal dann weg, dann haben die wieder einen Job, dann sind die wieder zurück, so ist geil, ich mag das. Wir sind so eine kleine Sitcom geworden und ich finde das auch echt gut so.
Also sagst du, passt so. Sollen wir weiter so?
Ich find's mega. Aber wir können gerne, ich find's trotzdem aber auch fair, dass du das sagst, weil da müssen wir uns ja selber immer mal so ein bisschen disziplinieren, dass wir sowas vielleicht nochmal erklären, wer ist, was seine Stärken, Schwächen sind, Blutgruppe, Maße.
Auch gar nicht.
So, finde ich schon gut.
Auch gar nicht so die, also das ist jetzt nur ein Beispiel mit den Personen, aber ich glaube manchmal, und das, das habe ich jetzt nicht dieser Woche irgendwie festgestellt, aber ich glaube, das dürft ihr uns auch gerne da draußen mal sagen, wenn wir einfach sowas erzählen, dass wir manchmal vielleicht schon für Neue oder irgendwie auch manchmal zu nerdig, also die Begriffe vielleicht irgendwie nicht einfach sind und zu verständlich sind. Und wir versuchen natürlich irgendwie schon immer alle abzuholen. Das, glaube ich, versuchen wir schon irgendwie möglichst. Aber ja, das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding. Du hast aber eben ein gutes Stichwort gesagt, das müssen wir vielleicht ganz kurz auch nochmal raushauen. Seit deinem Geburtstag habe ich einen neuen Lebensabschnitt in meinem Leben. Der nennt sich OP. Ich habe noch nie so viel OP auf meiner Tastatur eingegeben wie die letzten Wochen, weil ich irgendwelche Karten gesucht habe. Manchmal auch EB oder Don. Oder
magst du das? Magst du das?
Ja. Eine Karte habe ich vorhin in die Chatgruppe reingepostet. Boah. Die zeige ich dir jetzt hier gerade in
Gold-Don.
Dem
Bildchen.
Ui. So eine schöne Gold-Don ist heute per Post angekommen.
Sei mal ehrlich, Markus, wie geil sind One-Piece-Karten in Sachen Qualität und Optik?
Total.
Geisteskrank, oder?
Richtig. Und das Krasse ist, ich habe lange nicht mehr mir so eine Karte so lang angeguckt. Also wirklich lange, so von oben nach unten, die Effekte. Auf einmal sehe ich ganz unten links noch irgend so ein kleines Future auf der Karte. Das ist schon sehr krass, muss ich sagen.
Also, das hast du bezahlt? Wahrscheinlich einen Zehner für so eine Gold-Don-Karte, denke ich mal,
mehr,
oder?
Ein bisschen mehr. Aber die habe ich tatsächlich auch in Deutschland gekauft. Aber es war nicht viel mehr. Es waren am Ende, glaube ich, 20.
Also, ja. Aber ist halt, also wenn man überlegt, es ist ja sehr nerdy, Gold-Don-Karten sind super selten in One Piece, waren jetzt irgendwie jetzt eigentlich nie Top-Tier, High-End begehrt, haben alle so ein bisschen abgetan, ist irgendwie eine Art Action-Karte in dem Spiel, um das jetzt mal kurz runterzubrechen. Aber die werden immer begehrter, weil das sind halt Chase-Karten und super selten zu ziehen tatsächlich. Und wir haben einige im HCC. Ich bin großer Fan von den Karten. Mir sah auch von Attilas Trophies, der sagt, dass diese Karten immer wichtiger werden bei den Sammlern. Du guckst auch die ganze Zeit gerade so ein bisschen verliebt auf die Karte drauf, weil ich finde das so krass. Weil irgendwie so diese, weil diese Kartenverarbeitung und diese Tiefe in den Karten, das ist wirklich ja. Kunst. Also ich finde, du kommst wirklich mit dieser Art von Karten so nah an dieses ganze Kunstthema einfach dran. Ja. Und das zeigt mir dann aber auch, das soll jetzt kein One-Piece-Talk werden, keine Sorge, vielleicht machen wir irgendwann auch mal eine dedicated TCG-One-Piece-Folge, einfach mal, weil wir drauf Bock haben und das unser Podcast ist und wir machen einfach das, worauf wir Lust haben. Es zeigt mir trotzdem so in Sachen Kartenqualität, was bei Sportkarten noch gehen muss, eigentlich.
Ja.
So, klar, wir haben die Refractor-Karten aus den 90ern, 2000, die unfassbar geil waren, wo wir auch alle sagen, boah, krass, wenn du da siehst, da kommt heutzutage keine Silver Prism dran, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Dann hast du irgendwie Super Fractors. Aber ich finde so dieses ganze Thema Tiefe im Motiv, also Embossing, eingelasert, nochmal lackiert, das ist ja das, was sie bei Bandai machen, ist etwas, das fehlt mir voll bei Sportkarten. Ja. Und auch einfach, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, sondern diese optische, haptische Begeisterungsfähigkeit für eine 15-Euro-Karte. Die hast du bei Sportkarten, glaube ich, nicht so sehr. Ich habe mich dann noch mal gestern mit Nick unterhalten auf dem Kaffee. Wir waren im Card-Hobby-Laden.
Wer ist Nick für die Leute?
Von Dave and Adams, der für Dave and Adams Europa das ganze Breaking-Thema so ein bisschen hochgezogen hat. Und Paddle Madness Champion, by the way. Nur mal so am Rande. Grüße gehen raus. Und er hat auch gesagt, ne, das ist so diese Begeisterungsfähigkeit, weil bei Sportkarten, klar, wir reden immer über Base-Karten, Liebe und jede Karte ist wichtig und alle sind einzigartig wie Kinder im Prinzip. Aber wenn man es mal ganz ehrlich runterbricht, so richtig optisch fegt dich in der Regel eine Standard-Base-Karte nicht so oft weg. Meine persönliche Meinung, so können wir gerne diskutieren, aber so diesen Aha-Effekt, dass du davor sitzt, eine Minute lang, als wir hier gerade reden, auf diese Karte starrst, weil du so begeistert von der Karte bist und gerade schon wieder drauf guckst, ihr seht das, Sportsfreund, hast du, glaube ich, mit einer Donwas Base-Karte nicht. Tut mir leid.
Ja, habe ich weder mit einer Base-Karte, und wenn man das jetzt Base-Karten weglässt, und ich habe tatsächlich gestern den gleichen Gedanken, weil ich ein, zwei Sportkarten gesucht hatte gestern, Inserts, habe ich dann auch wirklich nichts gefunden, wo ich gesagt habe, von jetzt dem einen oder anderen Spieler, den ich jetzt gestern gesucht habe, wo ich gesagt habe, Da ist jetzt auch nichts dabei, was ich habe es mir da versucht, dann schön zu reden tatsächlich. Ich habe mir diese Karten schön geredet. Auch eigentlich sieht es doch schon geil aus, so, wo der Spieler einfach eingeschnitten in so einen Betonklotz irgendwie eingebaut worden ist mit so einer Grafik-Engine. Also, weißt du, das selbst bei den Inserts, wenn man es jetzt mit Inserts vergleichen würde, da gibt es wirklich wenig schöne Inserts inzwischen, wo ich sage, das feiere ich ab.
Das ist einfach auch so ein bisschen, aber auch, glaube ich, der Grund, warum es gerade immer salonfähiger wird, dass Sportkarten Heads TCG-Karten sammeln. Jetzt noch nicht mal auf One Piece runtergebrochen. Pokémon, Dragon Ball wird gerade ein Riesenthema, Naruto kommt, so. Aber das sind auch alles Produkte, die halt nicht von den Sportkartenfirmen released werden, sondern Bandai ist da ganz vorne mit dabei. Und du siehst einfach, dass diese Herangehensweise, er guckt übrigens wieder auf die Karte, by the way, einfach ganz anders auch herangehen, die wirklich auch mit Tiefe arbeiten. Also wenn wir uns einen Oberstein sehen, bis dahin werde ich ein paar One-Piece-Karten hier haben. Die sind gerade auf dem Weg rüber. Lass uns quatschen. Ich zeige euch mal die Karten, weil das, was die machen, ist total interessant. Du hast wirklich verschiedene Strukturen auf der Karte. Das Licht bricht anders und dann hast du noch mal Sachen, die eingraviert sind, hervorgehoben. All das sorgt einfach im Gesamtpaket dafür, dass so die Haptik eine ganz andere ist, die Karte auch ganz wertiger rüberkommt. Und ich würde mir das so wünschen, wenn die das auch bei Sportkarten machen, weil ich glaube, da hast du noch mal diesen Reiz, Sets zu sammeln, Binder sammeln. Wir haben das ja bei uns in der TCG-Gruppe gehabt, wo liebe Adriana, die Arbeitskollegin von Enno von War to Wear, um auch mal ein paar Frauen aus dem HCC hier zu nennen, hat Binder-Seiten abfotografiert. Ey, das sah so geil aus. Ja. Oh mein Gott. Und das waren alles 4-5 Euro Karten im Binder. So, würde mich das bei so einem Donruss-Set kicken? Nee. So, aber da, wow, Wahnsinn.
Ja. Ich muss aber ehrlich auch dazu sagen, dann können wir gleich das Thema TCG vielleicht auch heute zumindest erstmal abschließen, ist, das hätte mich nicht, also das eine, was du gerade beschreibst, ist ja die Karten, die einen flashen und so weiter und so fort. Ich würde es wahrscheinlich mir aber jetzt hier nicht die vierte Karte von One Piece kaufen, würde ich jetzt diese Serie nicht so abfeiern. Ich habe mich dann gefragt, warum feiere ich diese Serie so ab? Und ich erwische mich dabei, wie ich damals aus der Schule kam, den Ranzen in die Ecke geschmissen haben und Kickers geguckt habe im Fernsehen.
Ja,
an diese Zeit voll. Erinnert mich das voll. Und ich weiß nicht, also es ist ja eigentlich nicht, kann man vielleicht nicht eins zu eins vergleichen, aber weil ich dieses Gefühl hat das in mir geweckt, dieses Kickers wieder zu gucken. Und es gibt so, ich freue mich abends, inzwischen ist halt nicht mal nach der Schule, sondern abends, wenn die Kleine ins Bett geht, bei dir ist es ja nicht anders, wo du dich drauf freust, ah, ich gucke jetzt noch eine Folge oder ich lese noch eine Seite im Manga-Magazin. Also das ist krass. Also dieses Gefühl hat es geweckt und das ist der Grund, warum ich da auch irgendwie so addicted bin. Weil nur mit den Karten, glaube ich, das hätte mir nicht
ausgereicht. Nee, du brauchst, glaube ich, schon. Also ich glaube, das ist immer so die Frage, was hat das Trägermedium? Also wir sind ja über die Karten da jetzt reingekommen, weil ich wollte es halt besser verstehen. So, hab angefangen, komme davon jetzt auch nicht mehr weg. Aber es ist halt genauso dieses Gefühl, ne? Und dann schließen wir es danach auch ab, weil wir wollen uns damit auch jetzt auch nicht zuspammen, aber ich habe das Gefühl, wir leben ja irgendwie in so einem Zeitalter, wo es immer so um Selbstoptimierung geht. Also wenn ich abends nicht am Rechner sitze, um irgendwas für unsere Kanäle zu machen oder Content zu machen, gucke ich mir YouTube-Videos an, um Schnitt zu lernen, wie filme ich zu lernen, Tutorials anzugucken, all das. Also es geht immer darum, in irgendwas besser zu werden. Also bei mir zum Beispiel jetzt, kann jeder ja so machen, wie er will. Aber bei mir war das immer Content, Social Media und besser werden. So, und als ich das noch nicht gemacht habe, war das irgendwie Klamottendesign und davor war es irgendwie Auflegen und Musik machen. So. Aber es war immer irgendwie verbunden mit, du musst jetzt irgendwas machen, um besser zu werden. Und jetzt gerade ist das mal so ein entspannter Cut, sich einfach dahinzusetzen, sich berieseln zu lassen, nebenbei nach Karten zu gucken, Markus Karten rüberzuschicken, Markus in die Sucht reinzutreten, wie ein Wrestler. Und das ist geil und auch dieses Begeisterung teilen gerade auch in der Gruppe und austauschen. Und das haben wir auch gesehen in der TCG-Gruppe, die ja irgendwie als Experiment gestartet ist und irgendwie aus einer Weinlaune heraus entstand. Darin wird jeden Tag hart diskutiert und Wissen ausgetauscht. Und das ist geil. Und das ist halt Hobby am Ende des Tages. Und deswegen bin ich gerade wirklich in Sachen Hobby sehr, sehr erfüllt, weil wir alle eine neue Sidequest entdeckt haben.
Ja. Richtig. Immer mehr kommen in den Strudel rein. Ja, aber falls euch das Thema mal interessiert, schreibt es gerne mal. Also wir sind ja auch gerade relativ frisch in dem Gebiet. Es gibt ja einen, der schon länger dabei sind, von denen wir auch irgendwie lernen und lernen dürfen auch vor allen Dingen beim HCC-Treffen. Deswegen schreibt es uns gerne mal, falls ihr da ein bisschen mehr...
Also wir sind so tief drin, dass wir für ein HCC-Treffen einen offiziellen One-Piece-Schiedsrichter organisiert haben, der uns dann in One-Piece-Workshops das TCG beibringt. Weil ich habe gesagt, nicht nur Waifu-Karten sammeln, ihr könnt gerne mal googeln, was das ist, sondern auch spielen lernen, ihr kleinen Rabauken. Ne? Da kommt nämlich der Wissens-Alex wieder raus und deswegen lernen wir TCG zu spielen, Ida Oberstein. Und Bierchen zu trinken. So. Und das war's mit TCG. Wir gehen rein in die richtig männlichen Sportkartenthemen jetzt. Wrestling.
Wrestling, genau. eigentlich hat es auch mit TCG zu tun, hat es nicht begrenzt auf TCG. Und ich habe, weil ein Thema, was ja die letzten Wochen auch sehr aktiv und präsent ist, in dem Thema bei allen Sportkarten oder TCG, ist das Thema Grading. Und eigentlich. Mhm. Das haben wir jetzt in unserem letzten Hobby-Talk noch gar nicht veröffentlicht. Das war nämlich erst heute Morgen, glaube ich, oder gestern war die Info, dass Beckett jetzt auch irgendwie Submissions stoppt. Damit ist eigentlich alle großen mehr oder weniger jetzt gestoppt. PSA, Beckett, also zumindest die Großteil der Services Beckett, Tag ist gestoppt. Also eigentlich bleibt gerade nur noch Gold-Standard-Grading oder was es halt noch so gibt da draußen.
CGC.
Oder CGC. So nämlich. Da ist nämlich jetzt die Frage, also zum einen haben wir das ist die nächste Frage vielleicht, oder ist das jetzt die folgende, die Konsequenz darüber, wo enden wir bei dem Ganzen jetzt? Jetzt haben alle einen Backlog, wie geht es jetzt weiter? Machen wir irgendwann auf?
Ich glaube, dass wir, mehrere Ideen, initiale Ideen, ob die jetzt gut sind, kann ich euch jetzt nicht beantworten. Vielleicht sind die Ideen auch einfach quatschig, aber ich posaune sie einfach mal raus. Was wäre es denn, wenn Karten ab $1,000 irgendwo in der Datenbank geführt werden, wenn sie nummeriert sind? Welches Grade sie bekommen haben? Und auf diese Datenbank können andere Grading-Firmen auch zugreifen. Weil wir haben gerade Vlogs geguckt bei National, so dieses ganze Cross-Graden. Ich gebe die zu BGS, der Grade passt nicht. Ich gebe die zu PSA. Boah, weiß nicht, PSA-Grade hat schlechter Tag gehabt. Komm, ich gebe die nochmal zurück zu PSA. So eine Karte, 3 Grading-Vorgänge. So, das ist für mich in meinen Augen nicht der Hauptgrund für diesen Backlog. Zu der Mutmaßung des Hauptgrundes komme ich gleich. Aber es trägt natürlich auch dazu bei, also dass du einfach unnötige Arbeit generierst, weil find dich doch bitte damit jetzt ab, dass diese Karte eine 7,5 hat und 9er Autogramm. Klar, dein Business Case ist dann vielleicht nicht erfüllt, so. Und du hättest sie vielleicht besser raw gelassen, aber das nennt man kaufmännisches Risiko, so. Und was wir halt eben auch haben, und gerade bei PSA ist es bei Beckett auch, dieser Gamble auf eine PSA 10, auf ein Beckett Black Label. Das heißt, das Premium, gerade auch beim Black Label oder bei einer 10er Pristine bei Beckett, ist ja exorbitant. So. Bei einer PSA 10 teilweise ist auch signifikant natürlich höher. Aber es kann ja nicht sein, dass das für Leute eine Arbitrage-Geldmachmethode ist, Karten für $5 zu kaufen. Und wenn es eine PSA 10 wird, ist sie irgendwie $100 wert. Und die schicken dann irgendwie 1000 Karten ein, gehen nach Wahrscheinlichkeit und sagen, okay, ich habe 75% Gem Rate, also gehe ich auf jeden Fall mit einem dicken Plus raus. Ist das der Grundgedanke von Grading? Nein. Wird es ein Stück weit missbraucht? Ja. Muss man was dagegen tun? Ich glaube, ja. Und ich glaube deswegen auch, dieses Wegstreichen der Value Tiers nimmt ja quasi diese Arbitrage-Methode ein Stück weit heraus, weil du einfach nicht mehr für $20 graden kannst, sondern du musst dann quasi, ich glaube, für $79 jetzt einschicken. Das heißt, diese ganzen, One-Piece-Promokarten irgendwie für PSA 10 dann hinschicken. Also deine Margin wird ja immer geringer dadurch. So, und das ist dann schwerer zu verkraften, wenn die Karte keine 10 wird. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, weil ich, glaube ich, Grading im ganz ursprünglichsten Sinne es hat so ein bisschen den Spirit verloren. Es geht wirklich hart um Geld.
Aber das wäre ja dann, also du hast ja quasi einige Gründe genannt, warum das gerade überall so ist. Die sehe ich übrigens genauso. Also da kann ich mich hundertprozentig anschließen. Du hast jetzt irgendwie eine Lösung, mehr oder weniger durch die Blume schon gesagt, wäre, man lässt einfach das Value weg, um eben einen Großteil vielleicht mit zu vermeiden. Das wäre ja dann aber, dann könnte ich jetzt meine Isaac Bonga Karten, müsste ich halt 80 Euro hinzahlen, damit ich mir überhaupt was graden lassen könnte, sozusagen.
Ja, die Frage ist ja, wenn du halt im Gegenzug halt die Qualität dafür kriegst, ne? Also du bekommst wirklich halt die Qualität, sehr gut gegradet, eine Person guckt länger drauf als 60 bis 90 Sekunden, du bekommst einen Slab, was keine Risse hat, was Leute massenhaft bei BGS zum Beispiel haben, weil die Cases einfach schlecht verschweißt sind. Ja, klar würde ich dann lieber 100 Euro bezahlen als irgendwie 40 Euro für einen halbgaren Service. So, und weil, weißt du, weil ich will ja wirklich die ehrliche Zustandsermittlung haben. Ich will, dass da einer wirklich drauf guckt, sich damit beschäftigt, weil für mich geht es ja darum, wenn ich etwas graden lassen möchte, möchte ich ja eine fachmännische Einschätzung über den Zustand meiner Karte haben und ich möchte, dass sie sicher verschweißt wird. Und das wäre es mir wert, ja. So, weil das ist ja so der Klassiker, so alle wollen irgendwie Rolex tragen und fressen die Bärchenwurst auf dem billigsten Buttertoast. So, weiß ich nicht. Also vielleicht sollte man einfach gucken, dass man grundsätzlich versucht, irgendwie einen guten Standard einzuführen in, weißt du, was ich meine? Also ich finde es halt schwierig, wenn du sagst, du willst halt irgendwie super teure, wertvolle Karten haben, bist aber zu kniepig, einen Service zu bezahlen, der das vielleicht manifestiert, der die Karte schützt und gehst dann irgendwie wieder auf die billigen Tiers runter. Das war in der Vergangenheit ja auch schon der Move, einfach versuchen, Karten da durchzumogeln. Mhm. Und zu hoffen, dass es keinen Upcharge gibt.
Ja. Ja, ich bin da noch nicht 100% irgendwie von A bis Z irgendwie einer habe ich mir, kann ich mir eine Meinung darauf bilden, aber ich sehe, was du sagst. Was mich so ein bisschen, das wäre die nächste Frage, die damit zu tun hat, die ich mir gestellt habe. Haben wir eigentlich dann keine reellen Pop-Reports? Also aktuell sowieso?
Das ist es halt.
Ne? Also aktuell sowieso nicht, weil wenn du jetzt Karten suchst, die haben, was weiß ich, 30 so, sobald es wieder aufgeht und sagen wir mal, Value macht wieder auf, gehen wir jetzt mal davon aus, es macht wieder auf, dann kann es ja innerhalb von kurzer Zeit, ja, kann diese 30 zu 5.000 werden aus irgendeinem Grund, weil halt die ganzen Base-Karten dann oder was auch immer eingereicht wird. Das heißt, wir haben aktuell eigentlich ja komplette Fake, das ist Fake, aber du weißt, was ich meine. Das ist so.
Du hast diesen ganzen Gamble auf eine Pop 1 da halt, ne? Also gerade so die ganzen TCG-Produkte, die jetzt in dieser Era rauskommen, das ist jetzt in Japan 30 Jahre Pokémon, das sind jetzt gerade auch bei NBA, so NBA Chrome, was jetzt rauskommt. Gut, da werden die Chase-Karten teurer sein, aber ich glaube, gerade für TCG ist es halt schon auch ein Problem, dass jetzt natürlich da die Karten im Backlog einfach hängen und auf einmal kommen die zurück und dann, siehe da, ist kein Pop 100 mehr, sondern Pop 800. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen so. Aber wahrscheinlich wird es Karten geben, bei denen das genauso sein wird. Ja, und gerade bei TCG ist das schon halt ein Brett, ob es die Karte 100 mal in der PSA 10 gibt oder 1000 mal in der PSA 10 gibt. Ne? Und das ist schon spannend, aber dieses ganze Cross-Gegrade ist halt, es ist halt ein Problem. So, das ist wirklich ein Problem, dass Karten so oft hin und her geschickt werden, um immer wieder das Glück zu versuchen. Ich weiß es nicht. Und das ist ja das Problem. Also es pusht ja die Pop-Reports hoch. Ich würde so gerne wissen, wie die bereinigten Pop-Reports aussehen. So, das wäre so interessant. Mhm. Und deswegen bin ich halt wirklich der Meinung, kann jetzt aber auch eine Schnapsidee sein und ich bin vielleicht auch ein bisschen müde von meinem Stream, aber ich finde, ab einem gewissen Value, nehmen wir mal 1000 Dollar und die Karte hat ein uniques Merkmal, eine Nummerierung oder halt ein Patch. Ich bin eh dafür, dass Patchkarten katalogisiert werden sollten ab einem gewissen Value, um dieses Austauschen von Patches auch vorzubeugen. Und da sind die Leute dafür bereit, wahrscheinlich keine $80 für Squading zu bezahlen, sondern 150. Ich bin der Meinung, die sollten in eine Datenbank wandern.
Ja.
Und jetzt, wo PSA, Beckett und SGC zusammen sind, sollte es auch eigentlich deren Ansinnen sein, genau das mal einzuführen.
Ja. Ja, das gehört ja auch dazu, wie du hast, glaube ich, auch vorhin gesagt, dass du es selber nochmal einschickst, also selber den Slab aufmachst und dann einfach nochmal probierst. Das hast ja irgendwie auf eine Karte fünf Counts drauf. Jetzt gar nicht nur Cross-Grading, sondern.
Ja, guck dir doch mal an. Also, jetzt mal ehrlich, du willst gar nicht wissen, wenn du eine BGS 9,5 hast und du schickst sie zu PSA und die wird dann im ersten One keine 10, dann schickst du die safe nochmal zum zweiten, dritten Mal dahin. Du willst gar nicht wissen, bei den ganzen Michael Jordan Flier-Karten, wie oft diese Karten den Grader mehr als einmal gesehen haben.
Aber der Grund, dann, warum schicke ich es denn mehr als einmal? Weil es heute um die Kohle geht, aber auch, weil es sein kann, und das ist ja auch der Fakt, dass ich beim nächsten Mal eine 10 tatsächlich auch bekomme.
Und das ist genau das Problem.
Weil und wenn das nicht wäre, dann müsstest du ja auch gar nicht dreimal hinschicken, weil dann...
Genau.
Dann,
Und da bist du ja genau bei dem Problem, weil die Standards dann doch nicht so turbo-einheitlich sind, weil Menschen Fehler machen, weil Menschen anderes Gefühl haben für Eye-Appeal, für Abnutzung, Whitening, all das. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, dann muss man wirklich stumpf nur auf KI-only gehen, so wie THG-Grading und sagen, so, dann ist das jetzt aber auch der Standard und es wird daran auch nicht mehr rumgemeckert. So. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das ja auch alles ein bisschen zusammenhängt. Wenn du jetzt wirklich mehr Geld bezahlst für mehr Exposure beim Grader, bei PSA geht es ja eher nur um Value, um welchen Value die Karte dazu bekommt, etc. pp. Aber es geht ja darum, wie viel Zeit wird wirklich in die Zustandsfeststellung dieser Karte investiert. Ich glaube schon, dass vielleicht die Ergebnisse nochmal näher beieinander liegen, wenn die Grader mehr Zeit haben. Das ist eine persönliche These, die ich aufstelle. Aber ich glaube, wenn die Leute mehr Zeit haben, gucken sie noch genauer hin und die Ergebnisse werden noch mehr zusammen sein, als wenn du nur ein paar Sekunden hast, auf die Karte zu gucken.
Mhm. Ja, hast recht. Ich genauso.
Und das ist halt das Problem und ich erwische mich auch einfach gerade selber. Ich wusste nur, als ich damals angefangen habe zu sammeln, für mich musste jede Karte PSA gegradet sein. Ich weiß noch, dass du mich damals auch damit aufgezogen hast, immer so jede Karte PSA und bla bla bla. Das ist aber auch so eine Entwicklungsreise, die man da nimmt. Ich bin davon jetzt auch echt weg gerade einigermaßen, weil ich
Alex ist bei CGC
einfach sage,
sogar, Leute.
Ich bin jetzt ein CGC-Boy. Nein, aber generell auch, der die Karten einfach mal raw behält, dann im Slapmag mit dem Inlay drum und dann ist auch gut. So. Mir geht es da mehr um die Ästhetik im Koffer. So, glaube ich, das ist eher so das, was mich da antreibt.
Ja. Was mich so ein bisschen, du hast gerade gesagt, damals, wo du angefangen hast und so weiter, wird mich so ein bisschen zur nächsten Frage führen, die auch so ein bisschen auch mit allem zusammenhängt. Wer schützt die momentan die Neueinsteiger, die ins Hobby anfangen, was heißt schützen, aber wir haben ja gerade im TCG, jetzt hast du, glaube ich, gestern, vorgestern irgendwie war das Thema Marvel, glaube ich, wieder aktiv, weil das irgendwo gepusht wird.
Ja.
Und da sind ja immer Influencer oder große Persönlichkeiten da draußen, die dann irgendwie was hypen, dann mitnehmen und irgendwie was verkaufen. Und da frage ich mich immer, wer schützt eigentlich da draußen? Außer wir, also wir versuchen es zumindest ab und zu mal, die Einsteiger da draußen. Wer ist das am Ende, der das tut?
Das sind alle Erfahrenen im Hobby halt. Das ist ja die Wahrheit. Es wird, also eine Hobbypolizei wäre wild. ich glaube, das sind dann wirklich Influencer und Blogger, Leute mit Reichweite. Es gibt ja viele Accounts, die nicht aktiv Social Media machen, die einfach eine große Reichweite haben, weil sie lange am Start sind, weil Leute sich gerne das Profil angucken. Das ist jetzt nicht deren Pflicht, soll jeder das machen, was er irgendwie will mit seiner freien Zeit. Aber es wäre natürlich schön, auch von den erfahrenen Leuten, dass da ein bisschen mehr Wissenstransport stattfindet und ein bisschen mehr die Erklärung von Marktmechanismen, die halt, ich meine, das ist halt der Punkt, es gibt ja auch so eine Bubble, die sich damit ja sehr, sehr rühmen, dass sie schon pre-Corona und Wendezeit gesammelt haben und alles dann so ein bisschen kindisch und blöd finden, was dann nach Corona passiert ist. Da sind eh alles Hype-Boys und alle blöd. Aber ich denke mir halt immer so, ja, aber was machst du denn dafür, dass der Zustand besser wird? Also was machst du denn wirklich fürs Hobby? Also was machst du denn fürs Hobby? Punkt. So. Dass du auf die Trade Nights gehst, grummelig rumguckst und Leute irgendwie diffamierst, weil die Lamine Jamal sammeln, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein großer Impact fürs Hobby ist. Aber die Leute fände ich halt super interessant, dass die halt auch einfach mal sagen, von mir jetzt auch in Instagram, schwarzer Bildschirmhintergrund, weiße Schrift draufgeknallt, Areal, einfach mal die Gedanken von jemandem, der seit 30 Jahren sammelt, ganz viele Marktzyklen mitgenommen hat, Hypes, Falldowns und hast du nicht gesehen, dass die ihr Wissen mal teilen. Ich fand das eben, wir haben uns eben Vlog angeguckt, bei National, wo Kiki Don Cards eine gute Empfehlung gegeben hat für eine Karte, so. Karte ist egal, aber du hast gemerkt, bei Kiki meinte so, ja, ich bin LeBron-Sammler, ich bin Kobe-Sammler, aber mach das nicht mit der Kobe. Die Preise sind so krass nach oben gestiegen, die waren noch nie so hoch. Selbst er als Kobe-Sammler würde diese Kobe-Karte gerade nicht kaufen. Da merkst du einfach diese Ruhe, diese Erfahrung, die ein Kiki da mit reingibt und einfach sagt, nein, mach das nicht. So, und das würde ich mir von so vielen anderen halt auch noch wünschen, dieses Wissen einfach zu teilen. So, du kannst dich halt immer hinsetzen und irgendwie über die jungen Sammler irgendwie lästern und die Nase rümpfen. Aber seien wir doch mal ehrlich, so Michael Jordan und Kobe waren damals auch Hype-Rookies. Also tut mir jetzt leid. Also, es ist jetzt nichts, dass das irgendwie Underdogs waren. Die hat man auch gesammelt, weil die Begeisterung einfach da war. Und ich glaube, das fände ich ein bisschen cooler. Mehr dieser Connect der Generation und mehr Wissensvermitteln.
Gibt es da einen, wo du sagst, oder mehrere? Gibt es auf jeden Fall, Leute, wir wollen jetzt hier, glaube ich, nicht alles irgendwie so schwarz malen, aber gibt es so gute Beispiele, die du kennst da draußen, die das ganz gut machen? Du hast jetzt eben Kiki gesagt, sein Beispiel.
Ja, du hast einen Kiki, der mit unfassbar viel Wissen natürlich rumläuft, ne? Du hast auch so ein Animatrix, wo die ganze Familie Sportkarten lebt. Also es fehlt noch, dass Steffen Animatrix uns die Kartennummer aus der Checkliste auch sagen kann. So, der weiß alles. Das ist komplett verrückt. So, aber zum Beispiel auch der Airflyer hier, den wir uns im Stream angeguckt haben, der eine unfassbar geile Michael Jordan Sammlung hat, wo uns irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen ist. Ich schreibe sporadisch mit ihm auch über Jordan Karten. Ist unfassbar, was der für ein Wissen hat. So, der teilt das Wissen dann auch, wenn du dann fragst, lieb. Und super interessant, was der einem erzählt. So, super geile, auch von ihm super geile Blickwinkel, wo er sagt, nee, das Jordan-Autogramm im Jordan in seinem normalen Business-Anzug ist geil. Der muss nicht immer nur ein Bulls-Jersey tragen. Und sowas finde ich halt super wertvoll, wenn du dich mit solchen Leuten mal austauscht. Und ich meine, Spinotron ist eh ein fucking Lexikon. Darüber müssen wir eh nicht diskutieren. Aber sowas fände ich halt super, super interessant. Ich glaube, das wird auch vielen jungen Sammlern helfen, noch mehr diesen Link und diesen Connect einfach herzustellen.
Was ich schon feststelle, ist, also jetzt mal zwei, drei Beispiele zu nennen, jetzt gar nicht so nur Personen, Influencer, aber Fanatics mit dem Intro, Schulung auf dem Fanatics Fest, wo sie klar auch immer da den Hintergedanken haben, die Leute auf ihre Plattform und Ökosystem zu holen, aber dort auch einfach Dinge bereithalten für neue Sammler. Also wir hatten darüber ausführlich berichtet im Hobby Talk, dass es da was ist ein Break, was ist eine Basekarte, was ist ein Insert. Das Ganze ja auch, glaube ich, in ihren Stores anbietet. Gerade bei den Eröffnungen war das, glaube ich, immer mit am Start. Und das war auch auf der National, weiß ich, hat die National selber so Schulungen angeboten. Hat mir jetzt gar nicht am Dienstag drüber gesprochen, aber auch das gab es. Es gab Workshops für neue Sammler, die da wirklich sich hingesetzt haben, wo man sich anmelden musste. Und die Anmeldungen waren komplett voll, haben die gesagt. Also es war auch gebucht. Also ich finde, da passiert auch was bei zwei, drei Companies so. Bromance kann man vielleicht auch noch als positives Beispiel nennen, wo sich, glaube ich, schon die Firmen auch was denken oder auch jetzt Bromance irgendwie selber ja auch sich selbst neu finden und sich erklären lassen, so Sachen. Ich glaube, da kann man immer mitlernen von Leuten, die selber sich gerade so ein bisschen reinfuchsen. Und ja, ich glaube, da gibt es so zwei, drei coole Beispiele auch von den Companies, finde ich. da.
Ich glaube, dass da auch einfach gerade auch so ein kleines Umdenken halt einfach herrscht. Und ich meine, das soll jetzt auch kein Nachtreten gegen Panini sein. Also ist auch nicht falsch verstehen. Also bitte keine E-Mail schreiben. Aber was hat denn Panini ernsthaft gemacht? So, das war halt auch eine Herausgabe von Produkten. Da fehlte aber auch so ein bisschen die Erklärung und Fokus mal auf Kinder. Und es hat mir persönlich einfach gefehlt. So, es hat, ich habe das Gefühl gehabt, so, es lief gut. Man wusste das, man hat aber auch verwaltet. So ein Stück weit. Und so, und bei Topps Fanatics merkst du schon, und man muss auch nicht immer betonen, ja, die wollen Geld verdienen, die müssen Geld verdienen. So ist es halt ein Unternehmen, das ist halt so deren Purpose, auch Geld zu verdienen. Aber du kannst ja trotzdem auch gute Dinge machen, wenn du Geld verdienst. Und ich finde das, was sie auf National gemacht haben, fand ich sehr gut. Die machen das auch smart, auch mit Mojo, den sie irgendwie eingekauft haben in ihr Influencer-Programm, der auch super viel auch mit Kindern macht. Das ist ein sympathischer Typ. Der hat heute gepostet, dass er irgendwie seit 9 Jahren trocken ist, oder seit 10 Jahren. Also geht der mal rüber, lasst dem Jungen mal Liebe da. Ist geil, der ist nahbar, der bringt den Kindern was bei. Und ja, natürlich geht der auch auf Reichweite und das ist auch sein Job, aber das ist auch in Ordnung, solange halt auch noch gute Sachen gemacht werden. Und wenn du gute Sachen machst und dabei Geld verdienst, ey, habe ich damit gar kein Problem, weil das gehört einfach mit dazu. Und ich finde das gut, wie es gerade passiert. Und was ich aber auch finde, jetzt wo die alte Generation die Schelte bekommen hat, jetzt mal in die andere Richtung, so die ganzen kleinen Strolche müssen aber auch zuhören wollen. So die müssen dann auch aufmerksam sein. Die müssen so einem Wormsmell dann auch mal zuhören, wenn er was erzählt. So, und lernen wollen. Ich glaube, das ist es halt. Und ich glaube auch, um auch da Lanze für die ältere Generation zu brechen, dass man auch hier und da über die Jahre auch ein bisschen verbrannt ist. So, weil man vielleicht auch enttäuscht wurde von dem einen oder anderen, der dann Wissen haben wollte, der das dann nur reingekippt hat, um halt Karten zu flippen, schnell Karten zu kriegen. Und am Ende hat man realisiert, dass es vielleicht doch nicht irgendwie so der coole Hobby-Ziehsohn war, sondern einfach nur irgendwie ein Dulli, der Geld verdienen wollte. Und ich glaube, das muss man auch respektieren, wenn die so lange im Hobby sind, dass auch solche Sachen passiert sind in der Vergangenheit, ne? Und auch mal wieder auf uns, auf unsere Mikrobubble zurück zu brechen. Ich weiß noch, dass es für mich ein Riesenkompliment war mit dem HCC, dass so ein paar ältere, coole Sammler für mich damals, die immer Langfeld da an diesem Dreieckstisch saßen, dass die meinten, ey, das ist irgendwie cool, was du mit Markus machst. Ich bin am Start und ich bringe mich ein. Und so, du merkst, klar, da hat man auch mal eine andere Meinung zu den Punkten, aber es ist alles respektvoll und es wird cool diskutiert und von dem Wissen profitiert man einfach. Und das ist ja auch Hobby, ja, für mich.
Ja. Ich muss da auch noch mal kurz eine Lanze brechen, weil es mir gerade einfällt, weil du es gerade sagst. Diejenigen, die mich eigentlich so, wie du das ja immer so schön beschreibst, dass das ist blöd, wenn ich das selber erzähle, aber du sagst, erzählst ja immer, dass ich irgendwie so der Erste war, mit dem du übers Hobby so auch gesprochen hast oder.
Das stimmt nicht. Du hast mir für diesen Monat noch nicht die 15 Euro bezahlt. Das kannst du, also wenn du jetzt noch überweist, kannst du, dann bestätige ich das, dass du das warst.
Okay, mach ich noch. Mach ich
gleich. Okay, Markus war der Erste. Nein, Markus war wirklich der Erste.
Und für mich ernsthaft, der Erste, so grob, war tatsächlich damals Helge, Fanartikelwelt und Wormsmann. Tatsächlich. Das war nämlich hier eine Mini-Card-Show in Mörfelden. Das war so mein erster Austausch mit wirklich der Community. Und dann stand ich da in der Halle. Das war so eine kleine Gaststätte-Halle, damals diese Card-Show in Mörfelden. Und diejenigen, die sich zu sich geholt haben, war Helge und Jörg. Und dann war ich gefangen in deren Fängen und Geschichten, was sehr, sehr schön war. Und ich erstmal geflasht war, weil ich das erste Mal auch alles so erstmal wahrnehmen musste. Und deswegen sehe ich genau den Punkt, man muss dann auch zuhören wollen, für sich was mitnehmen oder eben nicht mitnehmen, aber irgendwie auch authentisch sein und aufrichtig sein. Und da bin ich auch echt dankbar.
Aber das ist genau der Punkt, zuhören wollen und dass der Moment der richtige ist. So, ich liebe die Geschichten von Jörg. Wirklich, ich liebe es, wenn er erzählt. Ich bin aber auch ehrlich, und Jörg, du wirst das hören, nicht falsch verstehen. Auf einer Cardshow habe ich in meinem Kopf manchmal nicht die Ruhe. So, weil dann passiert wieder irgendwas, dann fragt einer, dann ist da was. Und Jörg sitzt dann da mit seinem ganzen Wissen und diesem Koffer. Und du willst ihm ja zuhören, aber ich merke irgendwann, wie so ein Eichhörnchen auf Crack, okay, ich muss jetzt aber wieder irgendwie einen Flyer verteilen. So. Und das ist es halt. Du musst den Leuten ja auch die Zeit geben. Das ist ja das, was man immer vergisst. So, Zeit ist am allerwichtigsten. so, wenn Leuten die Zeit zu geben und die Bereitschaft zu haben, auch Leuten zuzuhören. So wie wir es ja auch dienstags und donnerstags haben.
Ja.
Haben wir schon oft gesagt, wo Leute sich einfach hinsetzen und sagen so, ja, okay, jetzt hören wir den beiden Pappnasen mal zu für eine Stunde. Donnerstag ist ja noch schlimmer, da sind ja 2,5 Stunden für euch. Und wir hören denen zu und wir lachen und wir haben eine coole Zeit und diese Zeit ist halt schon, das ist schon krass.
Du überlegst uns so fast 5-6 Stunden in der Woche, ne? Dann am Ende.
Das ist wirklich verrückt. Die Leute sehen uns öfters und länger als ihre meisten Tinder-Dates. Das ist wirklich atemberaubend.
Ja, das ist wirklich wild. Ja, Grüße an Jörg. Ich weiß auch, dass er das hören wird. Übrigens hat er uns ganz gute Tipp, eine Person vorgeschlagen für unser Jubiläumspodcast, wen wir einladen sollten. Würde ich jetzt aber nicht verraten, würde ich im Anschluss erzählen. Da haben wir auf jeden Fall eine Idee bekommen.
Das ist ja auch noch so eine Idee, was ich auch so lange, das habe ich auch dem Airflyer angeboten. Ich meine das wirklich ernst. Wenn ihr eine richtig geile, unique Sammlung habt und ihr wollt darüber reden, sagt uns Bescheid und wir werden es irgendwie einrichten, das auf Video zu bannen. Weil ich bin der festen Überzeugung, solche oder auch so eine Sammlung von Jörg, wirklich, das gehört in 4K abgefilmt, weil die Jungs haben damals auch,
warum
Airflyer wieder?
8K?
Airflyer, aber oder auch damals auch das Video von Kiki. Ich bin der Meinung, auch Kiki, es gibt viel zu wenig geiles Videomaterial von Kiki und seiner Sammlung. So, der hat mal was mit Mr. Mike Production gemacht, mein Anschlafvideo seit Jahren. aber das ist irgendwie in 180 FPS P gefilmt und hast du nicht gesehen. Ich finde, das muss alles auch für die Generation, für die Jahre muss das geil festgehalten werden, weil es ist quasi Museums-Shit bei den ganzen Jungs. So, eigentlich müsste ich mit denen hinsetzen, 2 4K-Kameras laufen lassen und die erzählen einfach über ihre Sammlung, weil das ist so viel wertvoller als jeder Break da draußen, wo ihr angebrüllt werdet für 15 Euro. Und das ist, glaube ich, der Content, den man eher konsumieren sollte. Und davon gibt es halt zu wenig. Und dafür brauchst du einfach die Zeit.
War das jetzt ein Aufruf an da draußen?
Wenn ihr eine geile, unique Sammlung habt, ernst gemeint, sagt Bescheid, wir machen es irgendwie möglich. Ich habe schon so eine Idee im Kopf, was man da machen könnte.
Wenn Alex Ideen im Kopf hat, Leute, da knallt's.
Vor allen Dingen, wenn Alex filmt. Ja, Markus?
Da knallt's.
Nee, also wirklich, das wäre schön, auch mit Jörg, einfach so, das mal zu zeigen. So, und die erzählen auch die Geschichten dazu und mir ist auch bewusst, das wird sich auch nicht jeder angucken, weil nicht jeder die Ausdauer dafür hat, das ist aber auch in Ordnung. Ich bin auch von Leuten begeistert, die sich die 5 Stunden Bebothers Vlogs angucken, das kann ich zum Beispiel nicht, ich spule immer vor und mache dann immer so Jump-Watching, aber sowas musst du dir einfach mal angucken und das muss irgendwie festgehalten werden.
Ja, das stimmt. Was man sich übrigens auch angucken muss, ist unser Stand auf der Card Madness in Düsseldorf. Da hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, Anna, wir haben da eben im Stream ein bisschen rumgesponnen. Ich muss dir was erzählen im Stream.
Ja, wir überlegen ja die ganze Zeit, was kann man halt irgendwie Cooles machen? Und weil wir wollen ja auch irgendwie Interaktion schüren und Menschen irgendwie auch an dem Stand zusammenbringen. Und witzigerweise, ich hatte eher gefragt, so, was sollen wir denn machen? Und es haben super viele geschrieben, Live-Podcast. Und das ist halt so verrückt, weil ich hatte das immer, und ich bin auch ganz ehrlich, immer abgetan, weil ich habe halt gesagt, dass ihr kleinen Strolte da draußen lieber Karten kaufen wollt in der Zeit und ich kann das vollkommen verstehen. Aber jetzt ist das Thema doch wieder so ein bisschen auf der Agenda. Also vielleicht so einmal am Tag, halbe Stündchen, ich guck mal. Aber was wir machen wollen, das hatte ich gesehen, das fand ich geil. Da müssen wir noch so ein bisschen die Rahmenparameter verhandeln, auch mit unserem Partner dann. So eine Cardbar fand ich extrem cool. Es gibt ja diese Take-a-Card, Leave-a-Card-Sache. So, was uns dann da so ein bisschen immer stört, ist, es gibt ja so ein paar Halunken, die dann einfach nur Karten wegnehmen oder die coolen Karten morgens sofort irgendwie einsammeln und dann aber auch in Reverse eher dann so eine Feuerenergiekarte da abstellen. Das ist für Markus TCG-Profi so das Unterste, was du quasi bei Pokémon da hinstellen kannst. Das
ist aber wie eine Don-Karte eigentlich, oder?
Ja, so Don-Karte ist schon cooler.
Donkarts.
Donkarts. Das Placement kostet Geld. Aber so eine Kartbar, das dann irgendwie dann steht, da kann man da hin und dann muss man irgendwas, ne, was Kleines dafür tun, aber dann kannst du auch sagen, welche Karten, ne, welche, was man gerne sammelt, und dann bekommst du feierlich von uns quasi einen Kaffee kredenzt und deine Karte dazu. Sowas finde ich irgendwie cool. So, weißt du? Und ich glaube, das sind so Sachen, daran werden wir jetzt mal ein bisschen arbeiten und feilen, auch wie wir Sachen ausstellen wollen. Ich habe Bock, dass wir was Geiles machen. Ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass wir so Perserteppiche da auslegen, so ein bisschen auf Vintage, weißt du? Und dann machen wir so Ledersitzsäcke dahin, so auf cool, irgendwo so eine Kuckucksuhr an der Wand getackert. So ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen Abinente, dass wir ein bisschen Abinente auch haben. Abinente wäre geil. Ein Kühlschrank. Also, wir werden brainstormen. Wir haben viele Ideen, auf die wir Bock haben. Wir haben auch einige Lehren auch aus Frankfurt gezogen. Es wird auf jeden Fall wieder den besten Sammlertisch geben. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Das heißt, wenn ihr wirklich Sammler seid, wirklich Sammler. Ich meine die Sammler.
Nicht Händler, Leute.
Ihr kleinen Schlawiner. Da wird es den besten Sammlertisch geben. Da arbeiten wir auch gerade dran, was den Preispool angeht. Um all das einfach noch mal mehr zu pushen. Und wenn das irgendwie 15 Leute incentiviert, ihren Stand noch mal ein bisschen geiler zu machen, dann ist das doch perfekt. Das ist doch perfekt. Das müssen wir auch Montag in unserer Show fix mitnehmen, fällt mir gerade ein. Wir sollten da dran arbeiten, an dem besten Sammlertisch.
Nochmal. Ja, Leute, wir
haben Memo an mich selbst.
Show fix, sozusagen. Übrigens, die Liste schon relativ lang. Ja, ist doch gute Ideen. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Live-Podcast hatten wir ja auch schon geplant. Letztes Mal in Frankfurt haben wir für uns das quasi gemacht, mit deiner halben Stimme, die noch zur Verfügung. Die musst du übrigens ein paar Tage vorher schon schonen, dass du diesmal nicht wieder, dass die Leute nicht wieder denken, du bist so arrogant.
Wie so ein scheiß Versager, dann rumstehst in deinem Mailand-Outfit, in deinem scheiß Leinenhemd.
Ja, die Leute dachten ja, du bist arrogant, weil du einfach nicht sprichst.
Geisteskrank.
Musst dich da immer rausholen. Nein, alles gut. Er kann noch nicht.
Ich war wirklich von der Aussage verletzt. Also könnt ihr Markus fragen. Ich war echt geknickt. Ich meine, also das kann man ja keinem erzählen. Du gehst auf eine scheiß Messe und du kannst halt original nicht reden. Also es war ja wirklich krass. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt.
Das war wirklich sehr wild. Morgens noch Apotheke raus, rein. Dann schreibt er mir, ja, ist wieder da, die Stimme dann doch nicht. Also das war wirklich ein Auf und Ab dieses Wochenende.
Jo, das war krass.
Genau, aber Live-Podcast, das habe ich mich auch gefragt, weil ich kenne das von unserer Show, gab es das damals in Frankfurt. Und ich hatte das damals in München auf einer Show von Helge damals gesehen gehabt. Und da war die Resonanz, sage ich mal, so lala. Also es war halt, muss man aber auch dazu sagen, es war halt ausgestrahlt auch oben am Monitor, an den Bildschirmen. Und die Leute haben halt nicht hingeguckt. Die haben halt.
Nee, das ist quatschig. Das ist quatschig. Ja. Ich glaube, und deswegen auch das Standkonzept, also da setzen wir echt nochmal auch den Bleistift an, was wir machen. Du brauchst, glaube ich, wie so eine Fishbowl-Diskussion. Also nicht, weil wir die Sonnengötter sind, sondern wir setzen uns irgendwie so in die Mitte und drumherum sitzen Leute irgendwie auf Sitzwürfeln oder Sitzkissen oder chillen sich dann hin.
Schneidersitz.
Ja,
du brauchst irgendwie eine.
Ja, kannst du auch machen. Du kannst auch den reckenden Hund da machen, wenn du magst. Aber irgendwie, und dann hast du irgendwie ein cooles Thema, worüber du diskutierst, wo auch andere Leute eine Meinung zu haben. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Ich glaube, so diese klassischen Podcasts, zwei sitzen da vorne, tun ihre Meinung kund und alle klatschen und gucken dann zu, das fliegt halt nicht. Also wir sind halt nicht Goggins oder Obama so, und ich glaube, wenn man das eher in so einen Community-Talk umwandelt, dass das für Leute schon gewinnbringend ist und auch interessanter ist, aber ausstrahlen würde ich das jetzt auch nicht, das wäre eher so ein Ding bei uns am Stand und dann chillen wir uns alle hin mit dem Red Bull und diskutieren ein bisschen.
Haben wir so jemand, der immer so die Mikrofone rumreicht, wenn jemand was sagen möchte? Sagen, es gibt doch diese.
Das wäre halt, das wäre dann halt auch ein Thema. Also, das meine ich ja, man muss es einfach mal so durchdenken. Aber das Feedback war wirklich, im Chat haben es viele reingeschrieben, so Live-Podcast. Also wenn die Leute, die es reingeschrieben haben, alle da sind, hätten wir schon genügend Leute, dass der Live-Podcast nicht komplett traurig aussieht. Von daher, das wäre irgendwie eine ganz gute Nummer. Aber wenn ihr auch Ideen habt für einen Stand oder ihr sagt, ey, das wäre mega, mega geil, wollen wir unbedingt haben, dann schreibt es auch irgendwie mal hier in die Kommentare. Wir sind da ja offen. Das ist es ja. Wir sind hier eigentlich eine richtig harte Mitmachveranstaltung. Mhm. Wir sind quasi die DDR. Ihr könnt hier einfach mitmachen. Ihr kommt einfach, zieht euch so ein gelbes Halstuch an und dann gehen wir auf Pfadfinderjagd oder so. Keine Ahnung, was man da gemacht hat. Ich komme aus Düsseldorf. Aber ihr könnt hier Ideen reinkippen, mitmachen, begeistert uns von der Idee und dann setzen wir es ja einfach für euch um. Das müsst ihr ja gar nicht selber machen. Ja. So, aber man kann das ja zusammen machen. Wie zum Beispiel der One Piece Coach für den Collectors Day, wo der eine gesagt hat, so, ja, ihr seid doch alles voll die One Piece Suchtis, soll ich euch einen Coach organisieren? Ich so, ja, mach, geil, lass machen, so. Und so werden ja Sachen cool, wenn man halt mitmacht. Das ist ja dieses Hobby-Ding. So, wir müssen, glaube ich, alle mal aufhören. Wir sind ja in so einer Konsumgesellschaft ja auch ein Stück weit. So, man will ja irgendwie immer, dass alles angedient wird. Und dann meckert man. Weißt du, aber ich glaube, man muss ja auch selber mal, oder Markus notiert, das gibt wieder Ärger im Personalgespräch. Aber ich glaube, wenn man irgendwie aus dieser Mitmachgesellschaft mal ein bisschen ausbricht und man sich überlegt, welchen Beitrag man leisten kann, wird das eine ziemlich coole Sache. Und das ist es halt. Ne? Mir hat zum Beispiel einer angeboten, weil wir drüber geflaxt haben, wir könnten ja auch HCC so Drinks machen, in so Dosen. Der meinte so, ey, ich mach Getränkedosen, lass reden. Ich nur so, ja, okay. Ich bin am Start, lass irgendwas machen. So ein kleines Spaßgetränk in so einer grünen Dose. Habe ich Bock drauf. So, aber das meine ich ja, das ist ja unser Hobby. Wir können uns ja ausleben und noch kreative Ideen haben und einfach mal Ideen machen. Und das ist, glaube ich, gut, ja, wenn wir das noch ein bisschen mehr pushen würden.
Eine Chefin von mir hat mal gesagt, die Party ist nur so gut, wie du sie machst. Wenn du auf eine Party
gehst. Das stimmt aber wirklich. Das stimmt wirklich.
In der Ecke stehst irgendwie.
Ja.
Und dann wird die Party auch nicht gut. Aber wenn du dann halt.
Das ist der Punkt. Das ist so wichtig. Das hatten wir ja auch vor ein paar Folgen, als ich ja auch den Seelenstriptease gemacht habe, dass ich mir selber keine Coronas hatte, auf die Leute zuzugehen, auf Trade Nights. So klar bin ich zurückgegangen und meinte, Trade Night war nicht so geil. Und meine Frau so, was mit jemandem gründet? Nee, hab ich nicht. Die sind alle voll komisch. Ja, so, ja, weil ich selber die Fresse nicht aufbekommen habe. So war mein eigenes Problem. Da saßen witzigerweise die Leute, die jetzt im HCC sind, nur mal so am Rande, ne, so. Ich habe aber auch nicht da die Schnauze aufgekriegt. Du musst dich halt einfach selber trauen und dich halt eben einbringen. Und dieses Party-Beispiel finde ich mega geil. Klar, du kannst sagen, ja, irgendwie, das war alles voll blöd, keinen Bock gehabt. So, aber du musst ja selber die Party ownen. Du musst ja darauf Bock haben. Das ist es halt. Wenn du schon abends weggehst und sagst, du wird scheiße, ich schwöre bei Gott, ich habe in allen Locations, in allen Preisklassen mega, mega geile Abende gehabt. Weil wir es zu diesem geilen Abend gemacht haben. Ja. So, das ist es halt, ne? Und das musst du halt im Hobby auch einfach mal beherzigen. Du musst von dieser Bedien-Gesellschafts-Mindsets-Nummer auch einfach mal wegkommen und dir Gedanken machen, was kannst du jetzt Geiles machen, dass es ein Ticken besser wird.
Ja. Ja.
Und das musst du ja nicht alleine machen. Du kannst dir Leute suchen, du kannst uns dafür instrumentalisieren. Ganz ehrlich. Sebi und Andi fragen uns so oft, habt ihr Ideen für die Card Madness? Sagt was, wir sagen, ob es so teuer ist und dann machen wir das. Aber das gilt ja auch für euch, instrumentalisiert uns doch einfach. Wenn ihr sagt, das wäre eine mega geile Sache für die Card Madness oder für unseren Stand, sag und wir machen, wenn sinnvoll ist und keine lebenden Tiere eingebunden sind.
Ja, das ist doch ein schöner Aufruf jetzt zum Schluss dieser Folge. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Als erstes freue ich mich jetzt auf Ida Oberstein. Vor allen Dingen, ehrlicherweise, am meisten freue ich mich auf den Coach, den du jetzt schon mehrfach angesprochen hast und ich nicht abwarten kann, dass er mir beibringt, wie man One Piece spielt.
Ich habe schon mit dem geschrieben heute, der ist motiviert.
Ich auch, kannst du mal glauben. Mein Deck zurechtbauen. In diesem Sinne, Leute, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht heute, lieber Alex. Und wir sehen uns dann wieder am nächsten Dienstag. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, das, was wir sehr hoffen, dann nehmt euch kurz gerne 30 Sekunden, lasst 5 Sterne da auf Spotify, das wird uns sehr, sehr helfen. Oder egal, wo ihr auch das immer guckt, hört, lasst gerne ein Like, Kommentar da. Wird uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, Alex, hast du noch was du noch loswerden möchtest?
Nein, ich glaube, wir werden uns in diesem Podcast wieder hören, wenn in der Zwischenzeit sehr aufregende Neuigkeiten bekannt gemacht worden sind. Ein Versprechen vorab, es wird alles gleich bleiben. Es wird noch ein Ticken geiler. Das ist unser Versprechen an euch, ihr kleinen Rabauken.
In diesem Sinne, macht's gut, bis bald.
Tschö.
Tschüss.